willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kultur. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Stefan, ist dir eigentlich bewusst, dass wir heute so ein kleines Mini-Jubiläum feiern? Wir sitzen hier gerade bei der 15. Folge unseres Podcasts. Was macht das mit dir?
Oh. Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann mich noch an die erste Folge erinnern. Und so langsam, denke ich, kann man sich anhören.
Ja, bevor wir jetzt mit dem Thema unserer heutigen Folge durchstarten, lass uns nochmal einen kurzen Blick zurück auf die letzte Folge mit Françoise werfen. Da haben wir ja über Malaysia gesprochen. Ich muss sagen, dass mich Malaysia seitdem wieder ziemlich beschäftigt, also im positiven Sinne. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mich da wirklich bald mal wieder hinverschlägt. Was ist dir denn so in Erinnerung geblieben aus der letzten Folge?
Ja, das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich habe auch noch mal im Anschluss an die Folge mir einiges angesehen, auf Google Maps, im Internet ein bisschen recherchiert und habe schon wieder viele Ideen für die nächste Reise. Und ich hatte ja in der letzten Folge nicht mehr gewusst, wie dieses große Gebäude in Kuala Lumpur heißt, was gerade fertiggestellt würde. Das ist das Merdeka 118. Das ist mit knapp 680 Metern das zweithöchste Gebäude der Welt nach dem Burj Khalifa. Und das macht sich im Stadtbild auf jeden Fall jetzt ganz deutlich bemerkbar. Es soll dort oben übrigens auch noch eine Skybar geben. Die hat noch nicht geöffnet. Also aktuell gibt es, ich glaube, in der 75. Etage im Park Hyatt Hotel gibt es schon ein Café, Restaurant, wo man hingehen kann. Aber ich glaube, auf der 116. oder 118. Etage soll jetzt im Laufe des Jahres eine Skybar mit Aussichtsplattform und mit so einem Skywalk möglicherweise sogar eröffnet werden. Das wird sicherlich nochmal spannend.
Ja, und uns haben ja echt wirklich viele Nachrichten erreicht von Reisenden, die sich gefreut haben, mal was von Malaysia zu hören, weil, wie wir in der letzten Folge ja schon häufiger angesprochen haben, ist das irgendwie ein bisschen unter dem Radar. Und gerade Familien, die mit Kindern unterwegs sind, haben sich da gemeldet und haben irgendwie gesagt, klingt doch eigentlich ganz spannend. Und von Malaysia müssen wir gar nicht so weit reisen, um in die Region zu gelangen, über die wir heute ein bisschen sprechen möchten. Ich weiß, dass es eine der liebsten Ecken, eine deiner liebsten Ecken in Südostasien ist. Und daher will ich es dir überlassen, Stefan, das heutige Thema mal kurz vorzustellen.
Genau, heute reden wir über Krabi, über die Provinz Krabi mit all ihren Stränden, über die Provinzhauptstadt Krabi Town und natürlich über die vorgelagerten Inseln.
Was verbindest du ganz spontan, wenn du an Krabi denkst?
Ja, wer diesem Podcast hier schon seit der Anfangszeit folgt, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge hatte ich mal über meine allererste Thailand-Reise berichtet, die mittlerweile nun schon ein paar Jahre her ist und Krabi war so der Schlüsselmoment, wo meine große Liebe zu Thailand entstanden ist. Und seitdem hat mich das Land halt nicht mehr losgelassen. Und wie ich damals, das hatte ich, glaube ich, da in der Folge auch schon erzählt und habe das, glaube ich, auch in der Vorstellung auf der Website beschrieben, wie ich da mit dem Longtail-Boot von Ao Nang rund um die so riesigen Karstfelsen gefahren bin, Richtung Riley Beach. Das war einfach so unglaublich schön. Also für mich war das der schönste Ort auf Erden zu diesem Moment. Und seitdem bin ich immer wieder gerne dahin zurückgekommen, auch wenn die Provinz und diese Orte mittlerweile natürlich sehr gut besucht sind und manch einer auch sagt, dass es dort viel zu voll ist, gehört Krabi immer noch zu meinen Lieblingsorten in Thailand.
Ja, ich erinnere mich daran, dass du erzählt hast, dass das so ein Turning Point bei dir war auf deiner, in deiner Reisevita und das ein sehr, sehr elementarer Teil war oder ein elementarer Moment, als du mit dem Longtailboot durch die oder an den Karstfelsen vorbei über das Meer gefahren bist und vielleicht wäre Faszination Südostasien ja nicht das, was es heute ist, wenn du damals nicht diesen Krabi-Moment gehabt hättest. Bei mir ist das, ist Krabi lange weniger ein konkretes Ziel gewesen. Also es war ja vielmehr so ein Ort der Durchreise auf die Inseln. Ich war mal vor ein paar Jahren ein paar Tage in Aonang, um einen Freund zu besuchen, aber so richtig habe ich mich mit der ganzen Region Krabi noch nicht beschäftigt gehabt. Und im letzten Sommer war ich dann zum ersten Mal richtig und bewusst dort und ich war ziemlich begeistert. Und vielleicht, Stefan, kannst du einmal kurz erzählen oder sagen, warum denn Krabi eine eigene Folge verdient?
Naja, also wir haben das schon oft benutzt, so diese Beschreibung. Aber Thailand, also Krabi ist das Thailand, was jeder kennt von Postkarten. Wenn irgendwo in einer Zeitung ein Bericht über Thailand ist, über Urlaub machen, es sind immer wieder diese Fotos von den Kalksteinfelsen, die aus dem Wasser ragen, von den Longtailbooten, die schon so schön aussehen mit diesen ganzen bunten Stoffen, die da dran hängen. Und es ist einfach eines der beliebtesten Ziele. Und es gibt dort einfach so viel zu machen. Und ich weiß nicht, ob Inselhopping dort erfunden wurde. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und deswegen ist es eigentlich nur zwangsläufig, dass wir eine eigene Folge darüber machen.
Wenn Inselhopping irgendwo erfunden wurde, dann wahrscheinlich da unten in der Andamansee, in oder vor Krabi. Wir möchten Krabi heute mal ein bisschen sortieren. Wir schauen uns an, wo die Region liegt, was alles dazugehört, welche Orte es hier so gibt und geben ein paar Tipps, was ihr in Krabi, in der Provinz Krabi, so erleben könnt. Bevor wir gleich tiefer in die einzelnen Orte, Strände und Inseln eintauchen, schauen wir uns Krabi erst einmal ganz grundsätzlich an, damit wir alle vom gleichen Punkt aus starten. Krabi liegt im Süden Thailands, an der Andamansee, östlich von Phuket. Und Achtung, Krabi ist keine Insel, sondern eine Provinz. Viele gehen ganz automatisch davon aus, dass Krabi eine Insel ist, wahrscheinlich weil so viele bekannte Bilder von Stränden, Booten und Felsen aus dieser Region stammen. Du hast es erwähnt, Stefan. Tatsächlich ist Krabi aber eine ganze Provinz mit Festland, Küste, Nationalparks und einer Vielzahl an Inseln, die offiziell dazugehören. Zu Krabi gehören das Festland mit Orten wie Krabi Town, Aonang, aber auch einige der bekanntesten Inseln Thailands. Unter anderem Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Jam. Außerdem viele andere kleinere unbewohnte Inseln, die man heute meist im Rahmen von Bootstouren besucht, gehen wir später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Und eben viele dieser ikonischen Thailand-Bilder, die man kennt, stammen genau aus dieser Region. Auch wenn man das vielleicht oft auf den ersten Blick gar nicht so bewusst wahrnimmt. Ja, wie kommt man denn jetzt in die Provinz Krabi? Die Anreise ist vergleichsweise unkompliziert. Also die Region hat einen internationalen Flughafen, den Krabi International Airport. Aus Europa fliegt man meist mit Umstieg über Bangkok oder Phuket oder über andere asiatische Drehkreuze. Und innerhalb Thailands gibt es viele Direktverbindungen, zum Beispiel von Bangkok oder auch Chiang Mai. Alternativ kann man Krabi auch über Phuket oder per Bus aus anderen Regionen Südthailands erreichen. Und gerade für Individualreisende lässt sich Krabi gut in längere Routen durch Thailand und Südostasien oder auch auf dem Weg nach Malaysia integrieren. So, bist du dann vor Ort, stellt sich vielleicht die Frage, wie bewegst du dich hier am besten fort? Klassisch sind in Krabi Taxis oder private Fahrer, vor allem für die Transfers vom Flughafen oder für Tagesausflüge. In Krabi Town und Aonang gibt es allerdings auch die sogenannten Song Chiaos. Das sind günstige Sammeltaxis mit festen Routen. Da springt ihr ab, wann immer es euch gefällt. Viele Reisende nutzen auch einen Roller. Zu dem Thema haben wir bei den Folgen zu Thailand schon häufiger gesprochen, ist besonders für kürzere Strecken rund um Aonang sehr praktisch, setzt aber auch etwas Erfahrung und natürlich Vorsicht im Straßenverkehr voraus. Eine Option, die viele vielleicht überraschen dürfte, also gerade weil eben Krabi keine Insel ist, ist der Mietwagen. Die Straßen auf dem Festland sind größtenteils gut ausgebaut und man ist sehr flexibel damit. Also gerade für Familien oder längere Aufenthalte kann das ein echter Vorteil sein. Darauf werden wir später nochmal ein bisschen genauer eingehen. Wer auf die vorgelagerten Inseln möchte, kommt von dort von jedem größeren Ort, vorwiegend aber von Krabi Town oder Ahonang hin. So, soweit erstmal ein erster Überblick. Habe ich was vergessen, Stefan?
Nein, meines Erachtens war da alles Wichtige dabei. Meine Aufgabe ist es nun, euch die Orte auf dem Festland in der Provinz Krabi vorzustellen. Und da vielleicht vorab der Hinweis, da werden jetzt einige Orte dabei sein, von denen ihr vielleicht noch nicht gehört habt oder wo ihr nicht wisst, wie man den Namen schreibt. Dazu direkt vorab, wir werden wie immer eine Karte in die Shownotes packen, wo alle Orte, die wir nennen, eingezeichnet sind. Da könnt ihr also anschließend gucken oder während ihr die Folge hört, direkt schauen, wo liegen die Orte eigentlich. Beginnen möchte ich mit der Provinzhauptstadt der Provinz Krabi und die trägt den Namen Krabi Town. Vielleicht nicht sehr kreativ, aber da ist die Stadt, wo man ankommt und wo sich auch der internationale Flughafen befindet. Krabi Town liegt nicht direkt am Meer, mehr am Krabi River, der kurz danach ins Meer fließt. Also Krabi Town ist jetzt kein Ort, wo man am Strand liegen kann. Ein Aufenthalt, ein Besuch dort ist aber trotzdem sehr lohnenswert. Dort ist so ein bisschen authentisches Thailand. Dort gibt es einen schönen Nachtmarkt, viel lokales Leben. Und das ist auch eine sehr gute Ausgangsbasis für Bootstouren zu den Inseln und Stränden in der Umgebung. Krabi Town ist weniger touristisch als die Strände und die vorgelagerten Inseln. Hat kulturell ein bisschen was zu bieten und die Unterkünfte sind dort auf jeden Fall günstiger als an den Stränden. Der bekannteste Ort auf dem Festland ist Ahonang. Das war vor vielen Jahren ein kleines Fischerdorf und ist heute die touristische Drehscheibe der Region. Also man kann dort gar nicht so schnell gucken, wie neue Hotels gebaut werden. Ahonang erstreckt sich von Jahr zu Jahr immer mehr, immer weiter ins Hinterland. Es gibt dort viele Hotels, viele Restaurants, viele Bars. Es gibt eine belebte Promenade am Strand. Die ist aber leider noch durch eine Straße, also es ist noch eine Straße zwischen den Geschäften und dem Strand. Aber die ist sehr beliebt zum Flanieren. Da gibt es viele Restaurants, da gibt es Nachtleben, jede Menge Bars, die auch sehr lange geöffnet haben. Und Ahonang ist ein sehr guter Ausgangspunkt zu den Stränden auf der Riley-Halbinsel. Der Ahonang-Strand selbst ist eigentlich auch ganz schön. Also vor allem, wenn man nach links schaut, hat man spektakuläre Felsen, die da aus dem Wasser ragen. Und wenn man nach vorne schaut, sieht man viele Inseln und Felsen im Wasser. Der Strand selbst ist aber so zum Schwimmen jetzt nicht so sehr gut geeignet. Also da fahren halt sehr, sehr viele Boote. Es ist auch sehr laut durch diese ganzen Boote. Aber vor allem abends versammeln sich hier halt viele Menschen zum Sonnenuntergang. Ahonang bietet, wie gesagt, das größte Angebot an Hotels. Dort gibt es fast in jeder Preisklasse das entsprechende Angebot. Es gibt Luxushotels, es gibt Boutique-Hotels und auch sehr viele Hostels und sehr viele junge Leute sind auch dort. Abends finden Pub-Crawls statt und es ist nicht jedermanns Sache, aber das ist, wie gesagt, schon die touristische Drehscheibe in der Region. Dort ist am meisten los. Es gibt noch einen zweiten Strand direkt nebenan. Das ist der Noparatara Beach. Der gehört im Grunde auch zu Ahonang. Also noch vor einigen Jahren war dort gar nicht viel los. Aber wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass sich Ahonang immer weiter ausdehnt. Und mittlerweile ist auch der Großteil des Noparatara Beach mit Hotels im Hinterland. Also der Strand ist ein bisschen ruhiger als der Ahonang Beach, ein bisschen naturbelassener. Der ist schön für Spaziergänge, vor allem wegen des flachen Wassers. Da kann man nämlich bei Ebbe auf ein paar vorgelagerte Sandbänke laufen, wo auch noch ein paar Felsen sind. Im Hinterland befindet sich der Ahonang Landmark Night Market. Das ist ein wirklich sehr schöner Nachtmarkt, wo man wirklich sehr gut essen kann. Ansonsten, mir persönlich gefällt der Strand eigentlich nicht so gut. Also der Sand fühlt sich jetzt nicht so schön an beim Laufen. Es gibt kaum Schatten, aber das haben die Strände in der Gegend eigentlich alle gemeinsam. Aber viele Leute, denen, sag ich mal, Ahonang zu laut ist, die gehen dann vielleicht zum Noparatara Beach, da ins Hinterland und nutzen den Strand und die Gegend als Ausgangspunkt für die Touren. Und auf der anderen Seite vom Ahonang Beach befindet sich auch noch ein ganz kleiner Strand mit dem Namen Plei Plong Beach. Das ist eine kleine geschützte Bucht, Dort gibt es im Grunde, glaube ich, nur das Centara Resort. Das ist ein etwas gehobenes Hotel. Das ist ein perfekter Ort für so eine Auszeit, weil da fahren halt keine Autos. Da gibt es keinen Landweg hin. Und es gibt einen riesigen Felsen, der kurz vor dem Strand im Wasser steht und sehr Meter hoch in die Höhe ragt. Und man kann den auch besuchen, wenn man dort nicht an diesem Strand untergebracht ist. Dann muss man über diesen sogenannten Monkey Trail laufen. Der heißt so, weil es dort halt sehr viele Affen gibt, die dort am Wegesrand sitzen und beobachten, wer so vorbeikommt. Also wer Ruhe haben will und trotzdem nah an Ao Nang, man kann sich auch mit dem Boot in 2 Minuten rüberfahren lassen, ist dort gut aufgehoben. Ein beliebtes Ziel in der Region ist die Halbinsel Reilly. Die kann man von Ao Nang sehr gut erreichen, aber auch von Krabi Town. Das sind insgesamt 4 Strände, von denen wir da reden, die, wenn man nicht sehr gut im Klettern ist, also wirklich nur auf dem Wasserweg zu erreichen sind. Der bekannteste von allen ist der Reilly Beach. Der ist einer der schönsten Strände Thailands. Ja, ich glaube, das kann man so sagen, weil er von wirklich, ja, man kann schon sagen, dramatisch aufsteigenden Kalksteinfelsen umgeben ist. Der Strand ist ein Hotspot für Kletterer aus aller Welt, weil man da sehr gut klettern kann in der Gegend. Es gibt viele Tagesbesucher, das muss man sagen. Also wer dort übernachtet am Strand, am Reilly Beach, da gibt es auch viele Unterkünfte, hat halt den Vorteil, den Strand morgens und am späten Nachmittag genießen zu können, weil tagsüber kommen da wirklich sehr viele Boote an. Also es ist nicht nur die Boote, die aus Ao Nang kommen mit den Tagesbesuchern, sondern auch viele Touren in der Region haben den Reilly Beach, weil er einfach so schön ist, im Programm. Wir reden da vom Reilly West Beach. Es gibt auch einen Reilly Ost Beach. Der ist auf der anderen Seite der Halbinsel. Dort befinden sich deutlich mehr Hotels und Restaurants. Also am Reilly West Beach ist gar nicht so viel Platz. Viele Leute, die in Reilly übernachten, übernachten am Reilly Ost Beach, also Reilly East. Dort kann man, ist auch schön, aber baden kann man da nicht. Das Wasser ist halt sehr flach. Dort gibt es Mangroven und da legen die ganzen größeren Boote an. Darüber hinaus gibt es noch den Franang Beach. Das ist auch ein wunderschöner Strand, der zwischen Reilly West und Reilly Ost liegt, der auch von sehr vielen schönen Felsen umgeben ist. Und das ist wirklich auch so ein klassisches Postkartenmotiv. Feiner Sand, türkisfarbenes Wasser, überall Felsen. Da gibt es auch an der einen Ecke vom Strand eine kleine Höhle. Und da kann man auch wirklich gut schwimmen und fotografieren, entspannen. Und da halten allerdings auch einige Touren. Übernachten kann man am Franang Beach eigentlich nicht. Da gibt es, beziehungsweise es gibt dort 2 Luxusresorts, die sind aber wirklich nur etwas für Reisende mit sehr großer Urlaubskasse. Auf dem Weg vom Franang Beach zum Reilly Ost Beach sieht man häufig Affen in den Bäumen sitzen. Und da gibt es auch den Ausgangspunkt zu einem sehr bekannten Viewpoint, dem Reilly Viewpoint, von dem man halt einen Blick auf die Palmenlandschaft und diese schönen Strände hat. Der Aufstieg lohnt sich, ist aber nicht zu unterschätzen. Also auf festes Schuhwerk solltet ihr da schon achten. Und dann gibt es noch einen 4. Strand auf der Reilly-Halbinsel, und zwar den Tonsai Beach. Das ist so etwas, wie soll man sagen, ja, die junge Alternative. Also viele Backpacker, viele Kletterer und so weiter übernachten dort. Leider ist der Strand mittlerweile weitestgehend von einem Resort belegt, was auch im etwas gehobenen Preissegment liegt. Und alle anderen Unterkünfte befinden sich dann weiter im Hinterland, hinter so einer Mauer. Aber dort ist es trotzdem schön. Also da ist sehr viel Natur. Es gibt Reggae-Bars und die Atmosphäre ist da sehr entspannt, weil dieser Strand auch vergleichsweise wenig besucht wird mit den verglichen mit Reilly und Franang. Es gibt auch über die Felsen einen Weg, wo man vom Reilly West Beach zum Tonsai Beach laufen kann. Das ist hin und wieder ein bisschen steil, aber es ist gut machbar. Und vielleicht noch ein Tipp, wer diese ganzen Strände, Franang, Rydie Beach West, Tonsai Beach erkunden will, man kann sich vielerorts so kleine Kajaks ausleihen und dann von Strand zu Strand paddeln. Das ist ein schönes Erlebnis. So, das, sag ich mal, sind die wichtigsten und meistbesuchten Strände auf dem Festland von Krabi. Aber es gibt natürlich noch viele weitere. Möchte ich exemplarisch noch zwei nennen. Wenn man weiter von Aonang Richtung Norden fährt, also über den Fluss, da kommt der Kluang Muang Beach. Das ist ein schöner Strand abseits der Massen. Dort gibt es einige hochwertige Resorts, da gibt es aber auch einige Strandrestaurants, wirklich ein breiter Strand, auf dem man gut spazieren gehen kann, weicher Sand, ideal für Paare und Ruhesuchende. Also das ist eine Alternative, wenn man in der Provinz Krabi sein möchte, aber man findet, dass das zu viel Lärm ist, was einem da in Rylie und Aonang erwartet. Und noch etwas weiter Richtung Norden, ich hoffe, ich spreche richtig aus, ist der Tubkaek, also Tubkaek Beach. Der ist einer der ruhigsten Strände in der Provinz Krabi. Und da gibt es wirklich einen fantastischen Blick auf die vorgelagerten Inseln, traumhafte Sonnenuntergänge. Und da gibt es einige luxuriöse Resorts, also so klassischer Ort für Romantik und Erholung. Darüber hinaus gibt es noch weitere Strandabschnitte, aber auf die jetzt alle einzugehen, das würde vielleicht den Rahmen sprengen. Also vielleicht noch den Aonamau Beach, der liegt zwischen Krabi Town, also wir sind jetzt wieder zurück aus dem Norden Richtung Aonang, und zwischen Krabi Town und Aonang befindet sich der Aonamau Beach. Das ist ein kleiner, ruhiger Strand mit so lokalem Charakter. Und die meisten kennen ihn auch nur, weil da auch Boote abfahren nach Rylie Beach. Ist vielleicht mal ganz schön für einen Tagesausflug mit dem Motorroller. Da gibt's wenig touristische Infrastruktur, aber halt einen schönen Ausblick auf die Mangroven und die Karstfelsen. Und es ist wirklich sehr entspannt dort. Also das waren jetzt mal so zusammengefasst die wichtigsten Orte auf dem Festland. Wie schon am Anfang gesagt, befindet sich alles auf der Karte, die wir in die Shownotes packen. Und auf unserer Website faszinationsüdostasien.de haben wir natürlich auch einen Artikel über die schönsten Strände der Provinz Krabi. Und dort könnt ihr euch auch noch Fotos anschauen zu den von mir genannten Stränden. So, bevor du jetzt, Chris, mit den Inseln weitermachst, erst noch eine Frage. Hast du denn noch Anmerkungen oder Ergänzungen zu den Stränden, die ich gerade vorgestellt habe?
Du hast es gesagt, alle Strände vorzustellen, das würde zu viel Zeit kosten. Ein persönlicher Favorit ist für mich noch der Antosil Beach, nennt sich der. Und zwar liegt der so circa 15, 20 Minuten die Küste Richtung Norden hoch von Aonang aus. Und da fährt man irgendwann von der Hauptverkehrsstraße einen kleinen Weg durch einen Mangrovenwald. Und am Ende des Mangrovenwalds, also das ist eher eine Sackgasse, befinden sich ein paar Unterkünfte. Und dort ist der Antosil Beach. Und der ist super, super schön, ruhig, seicht und flach. Gerade für Familien mit Kindern finde ich das echt eine sehr, sehr gute Empfehlung. Vor dem Strand befindet sich eine kleine Insel, Koh Tho heißt die, und wenn dann Ebbe ist am Abend, dann hat man die Möglichkeit, wenn die Sonne untergeht, bis zu der Insel rüber zu laufen, und ist ein echt super entspannter, chilliger Strand. Ich weiß nicht, ob man da auch so hinkommt, aber meistens ist das in Kombination mit den Unterkünften, die da vor Ort sind, aber da gibt's auch echt ein paar ganz, ganz schöne, kleine Resorts, paar Bungalow-Anlagen. Also absolute Empfehlung, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Antosil Beach, bisschen nördlich von Aonang.
Genau, also da ist wirklich kaum was los, ne? Es gibt nur sehr wenig Unterkünfte dort. Und wenn man erstmal da ist, hat man wirklich ganze Strandabschnitte für sich, ne?
Ja, also ein kleiner Hinweis dazu, wenn ihr euch dazu entscheidet, dort zu wohnen. Wir haben dort im Pan Beachfront Resort gewohnt. Dann solltet ihr irgendwie mobil sein, weil der Weg bis zur Hauptstraße, um dann irgendwie ein Taxi oder so zu nehmen, das ist dann doch ein kleines Stück. Also Auto, Roller, oder ihr organisiert euch einen Fahrer über das Hotel oder die Unterkunft. Das wäre schon praktisch, aber wenn ihr sowieso einfach nur ein bisschen Strandzeit verbringen wollt, dann ist das ein sehr, sehr guter Ort dafür. Strandzeit ist das richtige Thema, denn wir haben ja bereits erwähnt, dass Krabi zwar keine Insel ist, aber zur Provinz Krabi trotzdem einige Inseln gehören. Unter anderem ist eine davon Koh Lanta und auf Inseln gibt es ja bekanntermaßen viele Strände. Daher ist Koh Lanta eine der wichtigsten Inseln der Region und gehört da eben auch offiziell zur Provinz Krabi, auch wenn das viele, oder ich wusste das zum Beispiel auch lange nicht, dass es zu Krabi gehört. Die Insel liegt in der Andamansee, bisschen südlich von Krabi Town, besteht eigentlich aus zwei Inseln, Koh Lanta Noi und Koh Lanta Yai. Das touristische Leben, also Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten, die schönsten Strände, die sind fast ausschließlich auf Koh Lanta Yai. Und Koh Lanta Noi ist eher ländlich geprägt und viele der Einheimischen wohnen eher auf diesem Teil Koh Lantas. Um nach Koh Lanta zu kommen, also das ist auch gar nicht so kompliziert. Ihr könnt vom Flughafen mit einem Minivan oder mit einem Fahrer weiter in Richtung Süden fahren, kombiniert mit einer kurzen Fahrt auf einer Autofähre. Dauert das so etwa 2 bis 3 Stunden, kommt ein bisschen auf den Verkehr an. In der Hauptsaison gibt's zudem Fährverbindungen von Krabi Town, von Aonang oder Phuket. Und seit einigen Jahren ist Koh Lanta zusätzlich über eine Brücke mit dem Festland verbunden, was die Insel eben noch ein bisschen leichter zu erreichen macht. Also ist gerade für Familien oder auch für längere Aufenthalte ganz praktisch zu wissen. Also man muss dann lediglich so ein kleines Stückchen mit einer Autofähre überqueren, aber das ist, oder überbrücken, ist aber auf jeden Fall problemlos machbar. Ja, charakterlich unterscheidet sich Koh Lanta deutlich von den anderen bekannten Inseln. Gehe ich später mal noch ein bisschen genauer drauf ein. Also die Insel ist groß, sehr weitläufig, insgesamt aber trotzdem noch super entspannt, ist nicht ganz so dicht bebaut und so eine Partyszene sucht man hier weitestgehend vergebens. Also es gibt ein paar Strandbars, Reggae-Bars, gibt auch ein paar Möglichkeiten, um abends ein bisschen irgendwo länger sitzen zu bleiben und Musik zu hören. Aber es ist definitiv keine Partyinsel, also eher eine ruhige Insel mit ja so einem fast schon bodenständigen Inselfeeling. Wirkt auf den ersten Blick weniger spektakulär, aber gerade das macht so ein bisschen den Reiz aus, diese Gelassenheit, die diese Insel ausstrahlt. Koh Lanta ist auch bekannt als eine Insel für Familien, für Paare, für alle, die Thailand so ein bisschen ruhiger erleben möchten. Viele Langzeitreisende oder auch digitale Nomaden fühlen sich hier wohl, lassen sich hier immer mal wieder nieder. Wie schon erwähnt, wer jetzt auf Clubs, Partys oder ein intensives Nachtleben aus ist, der ist hier eher falsch. Aber wie gesagt, das ist eben das, was eben viele an der Insel schätzen. Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne stehen jetzt auf Koh Lanta weniger im Vordergrund. Es ist mehr so die Atmosphäre und Natur, mit der die Insel punktet. Entlang der Westküste reihen sich so die Strände, die lang und ruhig sind. Die reihen sich da direkt aneinander, sind wirklich gut zum Baden und auch eben Westseite für Sonnenuntergänge sehr, sehr gut geeignet. Im Süden der Insel liegt der Mu Koh Lanta Nationalpark. Es gibt einen Leuchtturm, den man anlaufen kann, kann über Wanderwege durch den Park auch zu einem Strand und hat dort einen wirklich sehr, sehr schönen Blick übers Meer. Ein weiterer wichtiger Ort, den ich noch gerne nennen möchte, wäre Lanta Old Town. Das ist ein Dorf an der Ostküste, eher ein ruhiger, traditioneller Ort mit Holzhäusern, Cafés. Ja, man kriegt so ein bisschen Einblick in das lokale Leben, weil viele der Einheimischen leben auf der Ostküste, arbeiten auf der Westküste in den touristischen Betrieben oder in der touristischen Infrastruktur. Und auf dieser Ostseite ist es allgemein eben weniger touristisch, gibt ein paar gute Seafood-Restaurants, dafür kann man auf jeden Fall mal rüberfahren. Die ganze Seite ist trotzdem recht spannend, weil sich dort sehr, sehr weitläufige Mangrovenwälder befinden, die man dann entweder auf Natur oder eigenständig mit dem Kajak entdecken kann. Also wer jetzt so Thailand oder die Provinz Krabi entspannt, familienfreundlich und ohne großen Trubel erleben möchte, der findet hier auf jeden Fall eine sehr gute Basis und eine ruhige Alternative zu vielen anderen Inseln in der Andamansee. Und es ist auch ein guter Ausgangspunkt, um eben zu Touren ins Umland und zu den anderen kleineren Inseln zu starten. So, wenn ich euch jetzt sage, dass Krabi eine große Rolle beim Film The Beach mit Leonardo DiCaprio gespielt hat, dann wird das vielleicht erstmal überraschen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, ist ein absoluter Klassiker, gerade in der Backpacker-Szene. Man bekommt so ein bisschen Eindruck, wie so das Reisen, das Rucksackreisen in den, ja, in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre ausgesehen hat. Und wer eben an The Beach, an Leonardo DiCaprio denkt, der denkt natürlich auch an die Maya Bay bei Koh Phi Phi. Dass Koh Phi Phi zu Krabi gehört, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Also wieder was gelernt. Phi Phi ist aber ohne Frage die bekannteste Insel der Provinz Krabi. Also wahrscheinlich sogar eine der bekanntesten Inseln Thailands überhaupt. Die Inselgruppe liegt auch in der Andamansee, so etwa mittig zwischen Phuket und dem Festland von Krabi und gehört eben auch zu dieser Provinz, auch wenn sie gedanklich oft eben Phuket zugerechnet wird. Zu Phi Phi gehören mehrere Inseln, allen voran Phi Phi Don, das ist die einzige bewohnte Insel, und Phi Phi Le, die eben für diese spektakulären Buchten bekannt ist. Und ja, genau hier liegen auch viele der Bilder, die man weltweit mit Thailand verbindet. Türkisfarbenes Wasser, steile Kalksteinfelsen, enge Buchten, weiße Strände. Die Anreise nach Phi Phi erfolgt eben ausschließlich per Boot. Es gibt ein paar regelmäßige Fähr- und Speedboot-Verbindungen von Krabi Town, von Ao Nang und Phuket. Die Überfahrt dauert je nach Bootstyp und ja auch ein bisschen nach Seegang, so circa eineinhalb bis zwei Stunden. Auf der Insel selbst gibt's keine Autos und auch keine Roller, also zumindest nicht zu mieten, um die Insel zu erkunden. Da spielt sich eigentlich alles zu Fuß oder per Boot ab. Charakterlich ist Koh Phi Phi ein bisschen speziell. Also die Insel selbst ist landschaftlich extrem beeindruckend, ist aber auch zugleich sehr stark besucht. Also viele Reisende kommen nur für einen Tagesausflug aus Phuket oder Krabi rüber. Andere bleiben aber auch ein paar Tage länger. Man kann problemlos hier ein paar Nächte verbringen. Es ist laut, es ist lebendig und dicht, also vor allem im Zentrum von Phi Phi Don, in dem Hauptort. Ja, da ist schon ordentlich was los. Um ein bisschen Ruhe zu finden, was definitiv auch möglich ist auf Koh Phi Phi, was sogar sehr gut möglich ist, muss man sich ein bisschen von dem Hauptort wegbewegen und findet dort dann auch ruhige Strände, Unterkünfte, die ein bisschen abseits des Trubels sind. Ja, also wer jetzt Bock hat auf richtig schöne Strände, aber auch so ein bisschen auf Beachpartys, dem wird's hier ganz gut gefallen. Also ich erinnere mich da an ja lange Nächte und coole Partys in Tonsai Village vor einigen Jahren, ist schon ein bisschen her, an Muay Thai Fights zwischen Touristen im Ring in der Reggae Bar mitten im Ort. Aber ich erinnere mich auch an spektakuläre Sonnenuntergänge. Und der größte Pfand der Insel ist auf jeden Fall, wie ich schon erwähnt habe, die Landschaft und die Natur selbst. Also die Maya Bay eben als ja, Aushängeschild von Phi Phi ist heute stark reguliert, also darf nur eingeschränkt besucht werden. Gibt aber auch andere Buchten, die Phi Le Lagoon, den Long Beach oder viele der umliegenden kleineren Inseln wie Bamboo Island sind so klassische Stops bei den Bootstouren. Es gibt einen ganz coolen Aussichtspunkt, den Phi Phi Viewpoint. Der liegt oberhalb von Tonsai Village und bietet wahrscheinlich den bekanntesten Blick auf die Insel. Koh Phi Phi müsst ihr euch so vorstellen, ist so über so einen ganz dünnen Landstrich verbunden. Und auf der einen Seite, wie auch auf der anderen Seite, befinden sich die Strände. Und hier kommen auch die ganzen Boote an. Das sieht von oben wirklich sehr, sehr cool aus, weil eben dieser Landstrich die Insel in zwei Buchten teilt. Und ihr könnt diesen Viewpoint zu Fuß erreichen. Man muss da so ein bisschen, paar Stufen, ein bisschen den Berg hinauf. Also so bei größerer Hitze kann das auch schon mal anstrengend werden. Aber auch wenn ihr vielleicht nicht ganz alleine da oben sein werdet, der Aufstieg lohnt sich, weil der Ausblick echt richtig, richtig cool ist. Ja, gerade zum Sonnenuntergang ist eben dieser Aussichtspunkt sehr beliebt, weil dann so das Sonnenlicht die beiden Buchten einfärbt und die Insel von oben dann nochmal so besonders eindrucksvoll wirkt. Ansonsten kann man auf Phi Phi sehr gut schnorcheln. Es gibt eben diverse Tagestouren, die die verschiedenen Strände und Schnorchelspots anfahren. Und eben auf den etwas abseits gelegenen Stränden kann man auch einfach eine sehr, sehr schöne, ruhige Zeit genießen. Dritte, etwas weniger bekannte Insel der Provinz Krabi ist Koh Jam. Über sie haben wir bereits in der Folge 11 berichtet, als wir so über die Ziele abseits der Standardrouten in Thailand gesprochen haben. Hört da gerne mal rein. Da habe ich die als eine Empfehlung, weil sie eine meiner Lieblingsinseln in Thailand ist. Koh Jam ist eine der ruhigsten und ich würde auch sagen noch ursprünglichsten Inseln der Provinz. Und das macht sie so besonders. Also die Insel liegt in der Andamansee, ungefähr zwischen Krabi Town und Koh Lanta. Und gehört ebenfalls zu dieser Provinz Krabi. Sie wird auch manchmal Koh Phu genannt. Beide Namen bezeichnen jedoch dieselbe Insel, also Koh Jam, Koh Phu. Warum das so ist, das haben wir in Folge 11 erklärt. Also wenn es euch interessiert, hört da gerne nochmal rein. Die Anreise nach Koh Jam erfolgt ausschließlich per Boot. Ihr könnt da von Krabi Town oder dem kleinen Hafen Laem Kruat mit dem Boot rüber. Die Überfahrt dauert je nach Bootstyp knapp 45 bis 60 Minuten. Also da ist auch die Anreise relativ entspannt und dieses Gefühl zieht sich dann auch so über den ganzen oder durch den ganzen Aufenthalt auf der Insel. Koh Jam ist so ein bisschen das Gegenteil von Koh Phi Phi. Es gibt hier keine Partyszene, es gibt ganz wenig Verkehr, es gibt sehr wenig Infrastruktur, also mehr oder weniger ein, zwei Straßen, die über die Insel führen. Diese Straßen sind teilweise noch unbefestigt, viele der Unterkünfte sind noch familiengeführt. Der Rhythmus des Alltags ist hier so spürbar langsamer als sonst, finde ich irgendwie. Also es wirkt sehr bodenständig und lokal geprägt. Für wen eignet sich die Insel? Ja, daraus ergibt sich, dass es eben für viele Ruhesuchende, Individualreisende und alle, die so mal einen Gang runterschalten wollen, geeignet ist. Auch für Paare, die mal so ein paar Tage nichts vorhaben möchten, ist Koh Jam wirklich ideal. Wer jetzt auf der Suche nach viel Action ist, dem wird's hier wahrscheinlich schnell langweilig werden. Die Strände sind sehr schön, prima zum Baden, also auch hier wieder für Kinder sehr gut geeignet. Gibt ein paar einfache Strandbars, die in der Hauptsaison geöffnet sind. In der Nebensaison, die Erfahrung habe ich im letzten Jahr gemacht, hat dann doch einiges geschlossen. Dafür ist es trotzdem oder gerade deswegen sehr ruhig auf der Insel. Es gibt einen super, super schönen Sonnenuntergang mit Blick auf Koh Phi Phi in der Ferne. Es gibt einen kleinen Aussichtspunkt im hügeligen Inselinnern mit einem ganz tollen Blick über die Küste. Aber ansonsten geht es hier mehr ums Relaxen und Runterfahren. Es gibt im Süden ein kleines Fischerdorf mit einfachen Shops und ein paar schnuckeligen Restaurants. Ja, aber ansonsten ist es hier wirklich sehr, sehr entspannt und entschleunigt. Von Koh Jam kannst du übrigens mit dem Longtailboot in einer knappen Stunde nach Krabi oder auch nach Koh Phi Phi weiterreisen. Daher ist es auch ein sehr, sehr schöner Zwischenstopp bei einer Insel-Hopping-Tour durch die Andamansee. Neben den drei genannten Inseln gibt es noch ein paar weitere kleine Inseln, die wir jetzt erstmal hier vernachlässigen möchten. Vielleicht ist noch die Insel Koh Sriboya zu erwähnen. Das ist eine kleine, ruhige Insel südlich von Krabi Town, gar nicht so weit von Koh Jam entfernt. Die ist touristisch kaum erschlossen, auch hier sehr lokal geprägt, richtet sich, wenn dann vor allem eher an Reisende, die die absolute Ruhe und die Einfachheit suchen. Also es ist jetzt kein klassisches Reiseziel, hat aber trotzdem ein paar wenige Unterkünfte, in denen ihr übernachten könnt. Hast du was zu ergänzen, Stefan?
Das war doch schon mal eine sehr gute Zusammenfassung. Und das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut den Reiz, den diese Region ausmacht. Allein wenn man mit dem Boot von einer Insel zu einer anderen fährt, das ist einfach dieses absolute Urlaubsfeeling. Und das ist alles wie aus dem Bilderbuch. Und ja, Koh Phi Phi hast du ja genannt. Das ist sicherlich die bekannteste Insel der Region und sehr touristisch mittlerweile. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man sich vom Hauptstrand wegbewegt, also zum Beispiel mal Richtung Long Beach läuft, da kommen viele kleine Buchten, in denen auch gar nicht mehr so viel los ist und man einen schönen Ausblick hat. Und ich glaube, wenn man Koh Phi Phi und die Schönheit von Koh Phi Phi wirklich erleben soll, muss man dort auch übernachten. Also diese Tagestouren, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, die man buchen kann, das ist wirklich Massentourismus. Da ist man mit 40 Leuten auf dem Speedboot und eins von 20 Speedbooten, die gleichzeitig anlegen. Das ist vielleicht nicht mehr so zu empfehlen, aber wenn man mal ein paar Tage auf der Insel verbringt und zum Viewpoint hochläuft, und dann gibt es ja im Hinterland des Viewpoints noch weitere Viewpoints und einige kleine Strände, an denen einfach deutlich weniger los ist, aber es ist genauso schön. Daher sollte man die Insel meines Erachtens noch nicht abschreiben.
Ja, da hast du absolut recht. Du hast es auch bei Rayleigh erwähnt. Tagsüber kann es da natürlich schon voll werden. Und auch wenn wir dann über das Thema Massentourismus sprechen, ist es doch auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zeit auf Koh Jam denke, tagsüber kommen dann schon Boote, die halten an, dann ist da automatisch ein bisschen mehr los auf der Insel. Das ist am Rayleigh Beach so, das ist Koh Phi Phi in der Maya Bay so. Aber, und das ist der große Vorteil, wenn du eben auf der Insel oder auf den Inseln an den Orten übernachtest, die Boote, die hauen irgendwann wieder ab. Und mit den Booten dann auch ganz, ganz viele der Menschen. Und dann bleiben irgendwie nur die zurück, die vielleicht auch tatsächlich auf der Insel übernachten. Und das sind dann auf einmal gar nicht mehr so viel. Und dann hast du ab 4, 5 nachmittags diese ganz tollen Strände oder diese tollen Viewpoints auf einmal vielleicht nicht ganz für dich alleine, aber du musst sie mit wesentlich weniger Menschen teilen, als das vielleicht tagsüber der Fall ist. Na, deswegen empfiehlt es sich, wenn man eben solche Touren eben macht, manche Orte vielleicht sehr früh morgens zu besuchen, bevor eben die großen Ausflugsboote von den entfernten Häfen kommen. Aber das ist ein anderer Punkt. Ja, jetzt haben wir über einige Orte auf dem Festland gesprochen und auch über ein paar Inseln. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Dinge oder Orte an, die man in Krabi besuchen kann oder Dinge, die man hier auch tun kann.
So, ich fange dann mal mit den Sehenswürdigkeiten an und beginne mit einem Ort, der zur Abwechslung mal nicht am Strand liegt, und zwar mit dem Tiger Cave Tempel, auch Wat Tham Suea genannt, wenn man das so richtig ausspricht. Jedenfalls, der befindet sich im Norden von Krabi Town, nur wenige Minuten entfernt, und das ist einer der schönsten Aussichtspunkte der Region. Der Tempel an sich ist vielleicht gar nicht so spektakulär, auch wenn er schön ist und man da auch so durch den Garten laufen kann. Aber das Entscheidende ist der Aufstieg zu einer großen goldenen Figur, die oben auf dem Berg ist. Und dafür ist schon ein bisschen Kondition nötig. Es sind ungefähr 1200 Stufen. Aber wenn man denn dann oben angekommen ist, hat man wirklich einen spektakulären Ausblick, Panoramaausblick auf Krabi, auf die Karstlandschaft, man sieht das Meer im Hintergrund. Und das ist auch ein sehr spiritueller Ort, wo man hin und wieder Mönche trifft. Und ja, auch wenn es anspruchsvoll ist, ist es auch für mich eines der Highlights in der Region. Und also ich weiß noch, wie ich da oben war. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und man sollte nicht den Abstieg unterschätzen. Ich dachte, als ich damals da oben war mit dem Aufstieg der 1200 Stufen, hätte ich das Schlimmste hinter mir. Aber auf dem Weg nach unten merkte ich dann doch, dass die Beine sich ein bisschen wie Pudding anfühlten. Und der Abstieg hinunter war dann doch noch mal recht ordentlich. Aber ich bin dann am Nachmittag direkt zur Massage gegangen und am nächsten Morgen war es halbwegs okay.
Eines meiner absoluten Highlights in der Region Krabi sind die Mangroven- und Sumpfwälder im Hinterland. Und ein besonders schöner Ort dafür ist Thaphom Klong Som Nam. So. So nennt sich dieser Mangrovenwald. Was ihn so besonders macht, also du läufst hier nicht einfach durch den Wald, sondern es führen Holzstege oder Steinstege durch ein verzweigtes Wasser- und Mangrovensystem. Also man läuft direkt übers Wasser. Es ist extrem grün, sehr ruhig. Man hört lediglich eben die Musik des Dschungels, also die Natur um sich herum. Es ist sehr, sehr ruhig. Wenige Menschen, wenn man nicht zu den Stoßzeiten kommt. Aber es ist auch furchtbar warm. Zum Glück gibt's aber ein paar Stellen, an denen man sich da im Wasser gut abkühlen kann. Die Runde über die Stege, die ist überschaubar. Also man muss da jetzt nicht stundenlang laufen. Und man kann, wenn man rein die Gehzeit oder Laufzeit nimmt, das in 20 Minuten absolvieren. Meine Empfehlung ist aber, sich da definitiv ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Denn es ist auch einfach mal ein super Stopp oder eine schöne Alternative zu Strand- oder Bootstouren, die man wahrscheinlich zwangsweise macht, wenn man sich in der Provinz Krabi aufhält. Und dadurch, dass die Strecke nicht so groß ist und nicht so lang ist, eignet sich das eben auch prima, das Ganze mit der Familie auch mit Kindern zu machen. Das haben wir jetzt im Sommer gemacht und ich glaube, wir waren am Ende fast 2 Stunden auf dieser relativ kurzen Strecke unterwegs. Der Name des Waldes ist schon mal ein kleiner Hinweis darauf, was hier eigentlich passiert. Also ich habe das jetzt mal nachgeschaut und ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage. Und zwar Klong Song Nam bedeutet wohl so viel wie Kanal mit 2 Wassern. Denn an diesem Ort treffen Süßwasserquellen auf salzhaltiges Meerwasser, das je nach Gezeitenstand so in das System hinein und wieder rausfließt. Also das sorgt dafür, dass sich die Wasserfarbe im Laufe des Tages ständig verändert. Mal ist es klar und türkis, mal wirkt es etwas dunkler. Und das ist uns auch sofort aufgefallen, als wir dort gebadet hatten. Denn, kurzer Exkurs, seltsamerweise war das Wasser in der Tiefe wärmer als das Wasser an der Oberfläche. Würde man wahrscheinlich jetzt eher andersrum vermuten. Und auch der Salzgehalt war ein anderer. Das heißt, das Wasser stammt also wirklich aus 2 verschiedenen Quellen, die hier zusammenfließen, sich aber nicht direkt vermischen. Wir haben das mal getestet. Meine Tochter ist da mit einer Flasche mal einen Meter nach unten getaucht, hat ein bisschen von dem kalten Wasser was geholt und wir haben dann einfach mal probiert und gemerkt, dass wirklich das viel und wesentlich salziger war als das Wasser oben. Also ist echt ganz spannend. Aber es ist auch, wie gesagt, ein super, super schöner Spot, wo man einfach ein bisschen Ruhe hat, baden kann und eine schöne Alternative zu den anderen Aktivitäten. Man braucht von Ao Nang aus ungefähr 1/2 Stunde, 1/3 Stunde mit dem Auto oder mit dem Roller. Bereits die Anfahrt ist aber auch schon echt ganz cool, weil du fährst eben an diesen riesigen Felsformationen oder durch diese Felsformationen durch. Das heißt, man fährt über die Straße und links oder rechts von einem türmen sich auf einmal diese riesigen Karstfelsen auf und man fühlt sich da wirklich super klein. Und wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Krabi keine Insel ist. Wenn man sich aber dann mit dem Roller oder mit dem Auto dort eben zwischen diesen Bergen bewegt, bekommt man schon ein bisschen Inselfeeling. Also ich kann schon verstehen, dass man es vielleicht auch als eine Insel wahrnimmt, auch wenn sie das nicht ist. Am Eingang des Parks ist ein kleiner Parkplatz, gibt ein paar kleine Shops, die haben Fruchtshakes, Snacks, Chips, Knabbersachen, Früchte, gibt ein paar kleine Restaurants und ja, wer Lust hat und früh genug von seinem Spaziergang durch den Mangrovenwald zurückgekehrt ist, der kann sich noch die umliegenden Kanäle durch die Mangroven führen, mit dem Kajak anschauen. Wir waren jetzt im Sommer leider etwas zu spät und der Verleih hatte bereits geschlossen. Das war ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist auch eine ganz coole Sache. Ein Highlight, das in Krabi fast zwangsläufig dazugehört, sind die Nachtmärkte. Also hier vor allem der Krabi Night Market in Krabi Town und der Ao Nang Landmark Night Market. Allgemein sind Night Markets in Thailand ja ein fester Bestandteil des Alltags, sowohl für Reisende wie auch eben für die Einheimischen. Und auch in Krabi geben sie so einen guten Einblick in das Leben vor Ort. Dabei erfüllen jetzt diese beiden genannten Märkte unterschiedliche Rollen. Der Krabi Night Market liegt im Zentrum von Krabi Town, fühlt sich ein bisschen lokaler an, wirkt sehr authentisch. Man trifft Einheimische, Familien, Straßenmusiker und natürlich jede Menge Streetfood-Stände. Wer Bock auf klassisches Thai-Streetfood hat, der wird hier definitiv fündig. Und es gibt dazu noch oft Live-Musik, kleine Auftritte, ja, die dem Ganzen so einen kleinen Event-Charakter in entspannter Atmosphäre geben. Der Ao Nang Landmark Night Market, der ist direkt an diesem Ao Nang Beach, den Stefan vorhin beschrieben hat, der nur getrennt ist von dieser Promenade durch eine Straße. Der richtet sich ein bisschen stärker an Reisende. Der ist schon meiner Ansicht nach ein bisschen touristischer geprägt und ja auch ein bisschen kompakter. Hier geht's vor allem ums Essen und auch eben um Unterhaltung. Es gibt eine sehr große Essensauswahl, die im Vergleich zum Krabi Town Night Market etwas internationaler ist. Es gibt ein großzügiges Unterhaltungsprogramm mit Trampolinen, Karussell und ja noch ganz vielen anderen Attraktionen, gerade für Kinder. Daher auch hier wieder ganz cool, den Abend dort mal ausklingen zu lassen mit der ganzen Familie. Lohnt sich auf jeden Fall. Und diese beiden Märkte zeigen finde ich auch ganz gut eben diese beiden Seiten, die Krabi hat. Also Krabi Town als lokales Zentrum, als ja zwar Drehscheibe für die Provinz, aber nicht unbedingt der touristischste Ort. Da sind wir dann eher bei Aonang, was als touristische Basis eben auf viele Reisende zugeschnitten ist. Und so ist es, finde ich, auch bei den Nachtmärkten. Wenn man also Zeit hat, lohnt sich beides. Der Krabi Night Market eher, um so ein Gefühl für die Region und für die Menschen zu bekommen. Der Aonang Night Market als, ich sag mal, unkomplizierter Abendstopp, wenn man dort in der Nähe wohnt.
Ja, vollkommen richtig. Ich muss auch sagen, dass ich ein sehr großer Fan auch dieses Aonang Night Markets bin. Also seit es dem gibt, hat sich das Angebot in Aonang einfach nochmal deutlich verbessert, was man dort abends essen kann. Also man muss nicht irgendein Restaurant auswählen. Es gab ja früher entlang der Hauptstraße hin und wieder so kleine Essensstände. Die mussten im Laufe der Zeit aber fast alle ihren Platz räumen. Und jetzt mit diesem Nachtmarkt hat man einfach die Möglichkeit, mit vielen Leuten verschiedene Sachen zu essen, weil dort halt auch die ganzen Tische und Stühle so in der Mitte des Platzes stehen und am Rand dann jede Menge Essensstände. Das heißt, jeder holt sich das, worauf er oder sie gerade Hunger hat, und dann kann man anschließend zusammen essen. Ich mache jetzt weiter mit einem ganz anderen Thema, und zwar mit dem Inselhopping, also dem Inselhüpfen, Islandhopping. Und gebe da mal eine kurze Einführung, weil da gibt es ein wirklich großes Angebot. Also ich konzentriere mich auf die Touren, die man von Aonang und den Nachbarstränden, wie zum Beispiel Riley Beach, Naporatara Beach und so weiter, buchen kann. Wenn man auf Koh Lanta ist, dort ist das Angebot ähnlich. Also die meisten Touren, die man in Aonang buchen kann, mit ein bisschen anderem Tagesablauf, kann man auch von Koh Lanta aus buchen. Und wenn man jetzt auf Koh Phi ist, dann hat man natürlich manche Sachen schon vor der Tür und kann aber natürlich auch von dort einen Ausflug machen. Also, ich beginne mal mit dem, also noch vielleicht zu den Touren allgemein. Die sind, das muss ich vorneweg sagen, schon sehr touristisch. Also die sind im Laufe der Jahre perfektioniert worden und es sind halt immer größere Gruppen, die daran teilnehmen. Und man sollte sich halt darauf einstellen, dass man, wenn man eine Tour einfach bucht, wo man mitfährt mit anderen Leuten, nicht alleine ist. Also dass alles sehr gut besuchte Spots sind. Buchen kann man diese Touren überall. Also wirklich an jeder Ecke ist dort irgendwie ein kleines Reisebüro, wo man die dann in der Regel auch direkt für den nächsten Tag buchen kann. Zudem sind in den letzten Jahren immer mehr Möglichkeiten dazu gekommen, diese Touren online zu buchen. Es ist manchmal ein bisschen teurer, hat aber den Vorteil, dass man sich etwas genauer über das Programm informieren kann und natürlich auch die Bewertungen lesen kann, die andere Reisende dort hinterlassen haben. Und der Klassiker, den man dort macht, ist die sogenannte Four Island Tour, also die Vier-Insel-Tour. Das ist, geht zu Orten, die praktisch vor der Küste von Aonang liegen. Also meistens ist noch der Phanang Beach als besonderer Strand dabei. Dann geht es nach Toob Island, nach Poda Island. Poda Island, das ist so eine Insel, das ist auch ein ganz bekanntes Fotomotiv, wo so 20, 30 Meter vor dem Strand so ein riesiger Felsen aus dem Wasser kommt. Und dann liegen meistens noch so total fotogen irgendwelche Longtail-Boote davor im Wasser. Also klassisches Postkartenmotiv. Genau, Toob Island hatte ich schon genannt, und dann gibt es noch Chicken Island. Das ist so eine Insel, wo ein Felsen so ein bisschen aussieht wie ein Hühnerkopf, je nachdem von wo man guckt. Und diese Tour ist in der, also eine Kombination aus Schnorcheln, Baden und Strandaufenthalten. Man muss dazu sagen, dass die Schnorchelplätze bei den vorgelagerten Inseln, die sind ziemlich hinüber, ne? Also man sieht schon Fische und auch mal noch ein Reste von Korallen oder so, ist jetzt nicht total spektakulär, aber je nachdem, was man im Vorfeld schon gesehen hat in seinem Leben, trotzdem schön, wenn man halt so viele Fische sieht. Das ist, sag ich mal, ideal für Erstbesucher mit wenig Zeit, um die schönsten Strände und kleinen Inseln direkt vor der Küste von Aonang und Riley zu sehen. Dann, die Namen sind nicht alle so kreativ. Also die nächste Tour, die ich vorstellen will, ist dann die Five Island Tour, also fünf Inseln. Die wird auch Hong Island Tour genannt, weil sie nämlich Richtung Hong Island geht. Das ist in einem Nationalpark gelegene Insel. Und die ist also wirklich ein echtes Highlight. Also da gibt es so eine smaragdgrüne Lagune, die Hong Lagoon, die umgeben von so Kalksteinfelsen ist. Und da gibt es einige schöne Plätze, an denen man Pausen einlegt zum Baden, zum Schnorcheln. Und da gibt es auch wirklich spektakulären Viewpoint auf dieser Insel, wo man hochlaufen kann. Da ist es nicht ganz so voll wie bei diesen 4 Four Island Tours. Allerdings kommen dort auch von anderen Inseln noch Tagesgäste hin, also von den Koyao-Inseln, zum Teil von Koh Phi Phi. Das ist eigentlich meine Lieblingstour, diese Hong Island Tour. Ich würde allerdings raten, die möglicherweise privat zu machen. Also wie auch die 4 Island, Four Island Tour und die 5 Island Tour, da kann man sich auch einfach privaten Longtail-Boot mieten. Das ist dann natürlich deutlich teurer, als wenn man die Tour mit anderen Leuten zusammen macht. Aber man hat halt den Vorteil, dass man sehr früh am Morgen los kann oder so ein bisschen antizyklisch fahren kann, dass an den Stränden nicht immer ganz so viel los ist. Diese Tour ist allerdings 5 Island Tour, das ist schon ein ganzes Stück. Also da ist man recht lange unterwegs mit so einem kleinen, recht langsamen Longtail-Boot. Ne, und ist dann auch sehr lange umgeben von Wasser. Wem das nicht so gut gefällt, der sollte das dann vielleicht lieber mit einer der angebotenen Speedboot-Touren machen. Dann ist man deutlich schneller dort. Weiter geht es mit der 7-Insel-Tour, 7-Island-Tour. Die wird auch Sunset-Tour genannt, weil sie im Gegensatz zu all den anderen Touren, die im Laufe des Vormittags starten, halt erst nachmittags losgeht. Ich kann mich noch entsinnen, das ist auch schon einige Jahre her, da bekam ich einen Flyer in die Hand gedrückt. Da stand dann so in etwa drauf, warum zu all den Plätzen, wenn alle anderen da sind, wir fahren erst am späten Nachmittag und schauen uns den Sonnenuntergang an. Und das war damals halt echt neu und es haben damals wirklich wenig gemacht. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Anbietern. Im Großen und Ganzen ist das eine ähnliche Strecke wie die Four Island Tour. Nur das halt alles mit Fokus auf Sonnenuntergang, entspannte Atmosphäre und häufig ist dann noch ein Barbecue-Dinner am Strand inkludiert in dieser Tour. Und dann geht's noch mal ins Wasser, wenn schon dunkel wird. Da gibt es dieses Plankton, was dann, wenn man nachts ins Wasser geht, so ein bisschen leuchtet am Körper. Das ist eine ganz schöne Erfahrung. Also wer Fotos machen will, dem sei diese Tour auf jeden Fall ans Herz gelegt. Und dann gibt es noch die Koh Phi Phi Tour. Also die hatte ich ja eben schon erwähnt. Beziehungsweise Chris, du hattest ja Koh Phi Phi als Reiseziel vorgestellt. Und das ist eine der bekanntesten Touren, die auch von Aondang und Riley, von Koh Lanta, aber auch von Phuket und so weiter angeboten werden, wo man dann halt in diese weltbekannte Maya Bay fährt. Das ist ein Tagesausflug. Man hält unterwegs noch an mehreren Lagunen und an vielen kleinen Inseln unterwegs. Es gibt einige Schnorchelstops. Landschaftlich ist das ein absolutes Highlight, diese Tour. Ich hatte eben ja schon so ein bisschen bezweifelt, dass es eine gute Empfehlung ist, diese Tour zu machen, weil es wirklich sehr, sehr viele Speedboote sind, die mittlerweile da unterwegs sind. Und wenn man sich Koh Phi Phi richtig ansehen soll, würde ich eher empfehlen, das mit einer Übernachtung dort zu verbinden, also so 2-3 Nächte. Aber natürlich hat nicht jeder ausreichend Zeit und wenn, da ist ja auch jeder ein bisschen anders, ne? Manche Leute sind schon fühlen sich schon gestört, wenn noch ein anderes Boot am Strand ist. Anderen macht es gar nichts aus. Da muss, glaube ich, jeder selbst für sich so einen Weg finden. Also es ist schon traumhaft schön, aber wie gesagt, sehr, sehr voll. Und ja, das waren, würde ich sagen, so die wichtigsten Touren, Bootstouren, die angeboten werden von Aondang, die 4-Insel, 5-Insel, 7-Insel, Sunset-Tour und die Koh Phi Phi Tour. Darüber hinaus gibt es noch jede Menge weitere Touren mit dem Segelboot. Und natürlich gibt es auch Tauchangebote. Wer dort in der Region ist, die Tauchboote fahren auch oft Richtung Koh Phi Phi. Da kann man zum Beispiel, hat man die Chance auf Leopardenhaie. Es gibt eine alte gesunkene Fähre, die dort irgendwo liegt. Schon vor vielen, vielen Jahren ist die gesunken. Da kann man dann Fracktauchen machen. Genau, also das Angebot für Touren auf dem Wasser ist hier unendlich.
Ja, ich komm noch mal mit einem Thema Reisen mit Kind und Familie um die Ecke. Betrifft mich im Moment einfach, weil meine Kinder 9 und 5 sind und wir im letzten Jahr eben auch in der Region waren und eben auch eine Bootstour gemacht haben. Daher, gerade für Familien mit Kindern macht es Sinn, diese Touren privat zu machen, wie du gesagt hast, Stefan. Zum einen, weil man ein bisschen flexibler ist. Ja, man kann teilweise eben auch selbst bestimmen, wann man losfahren möchte. Man ist eben auch, klar, mit weniger Leuten zusammen auf einem Boot. Und man kann die Touren auch nur partiell machen. Also wir sind jetzt im Sommer speziell nur zu zwei Inseln gefahren, auf die wir gerne wollten, weil wir einfach dachten, dass vielleicht so ein Tagesausflug für die Kinder auch einfach dann, ja, die irgendwann auch keine Lust mehr haben. Und so sind wir nur nach Hong Island und zu Koh Lao Lading auf die Insel gefahren. Das haben wir entsprechend ja in einem dieser Reisebüros erwähnt. Die haben uns dann privat einen Fahrer zur Verfügung gestellt und wir waren dann da alleine. Das war auch gar nicht so teuer, weil wir einfach ein paar Personen waren. Also da lohnt es sich einfach immer abzuwägen. Wenn ihr jetzt alleine unterwegs seid oder vielleicht auch zu zweit, dann kann es natürlich auch besser sein, gerade für den Geldbeutel, sich Natur anzuschließen. Wenn die Möglichkeit besteht, so eine private Tour zu machen, dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Und ein weiterer Hinweis, beachtet auch ein bisschen das Meer und den Seegang. Wenn am Strand ja ein halb Meter hohe Welle kommt, dann ist die auf dem Wasser draußen ja, wahrscheinlich ein bisschen höher, beziehungsweise man spürt das auf so einem Longtailboot wesentlich stärker. Und wenn man dann doch so eine Stunde auf dem Boot ist, dann sollte man da auf jeden Fall nicht sehr empfindlich sein. Deswegen lohnt es sich da auch im Vorfeld einfach mit den Reisebüros oder mit den Fahrern zu sprechen oder auch selbst einfach ein bisschen Auge drauf zu haben. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn die See ruhig ist, macht das super Spaß. Wenn es ein bisschen stürmischer wird, kann das schon ein bisschen anstrengend sein, gerade wenn man Kinder dabei hat. Wenn es in Krabi langsam Abend wird, dann kommt ein Vorzug Krabis besonders zum Vorschein, denn es liegt zum großen Teil an der Westküste. Westküste bedeutet, auf dieser Seite geht die Sonne unter. Du kannst also fast an jedem Strand einen traumhaften Sonnenuntergang erleben oder bei der Sunset Tour, wie Stefan eben schon richtigerweise erzählt hat. Es lohnt sich da aber auch mal ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Denn ein paar der schönsten Sonnenuntergänge erlebt man von weiter oben mit Blick auf die Küste, auf die Inseln und die Andamanensee. Ein besonders schöner Ort, wie ich finde, dafür ist der Khao Tong Hill. Also das ist ein Viewpoint nördlich von Aonang, der liegt etwas erhöht im Hinterland. Der Viewpoint liegt auf Privatgelände und du musst unten am Berg für den Transfer hoch zu dem Restaurant, das Khao Tong Hill Restaurant bezahlen. Das Restaurant ist zwar etwas hochpreisiger, der Ausblick aber umso spektakulärer. Und du kannst von hier oben wirklich hinaus weit, weit, weit aufs Meer blicken, über die vielen Felsriesen, die da hinausragen. Ab und zu tuckert dann ein Longtailboot in den Sonnenuntergang durch das Panorama. Also das ist schon ziemlich schön. Wer nur hochfahren möchte, aber jetzt nicht im Restaurant essen möchte, der kann das auch tun. Also vor dem Laden gibt es ein paar Sitzmöglichkeiten, wo man auch einen tollen Blick hat. Am Abend ist im Restaurant doch Richtung Sonnenuntergang viel los, sowohl mit Reisenden als auch mit Einheimischen. Also so ein absoluter Geheimtipp ist das Khao Tong Hill zwar nicht mehr, aber das macht es meines Erachtens nicht weniger schön. Ein bisschen ruhiger geht es am Rayleigh Viewpoint zu. Stefan hat ihn vorhin ganz kurz schon vorgestellt. Der liegt mitten im Rayleigh-Gebiet und ist über so einen kurzen, aber wirklich steilen Aufstieg erreichbar. Also das ist auch ja schon knackig und anstrengend. Aber wenn du oben bist, eröffnet sich da wirklich ein Blick über Rayleigh East und West mit Strand, Felsen, Meer auf so ganz engem Raum. Und gerade am Nachmittag oder am späten Nachmittag ist die Aussicht hier schon ziemlich eindrucksvoll. Und machen jetzt auch weniger die Touren oder Tagestouristen, sondern häufig dann eben auch die Menschen, die dann eben vielleicht auch im Rayleigh-Gebiet übernachten. Wer es noch sportlicher mag, der kann den Dragon Crest Mountain besteigen. Das ist jetzt kein klassischer Sunset-Spot, wo man mal schnell zwischendurch hochgeht. Das ist schon wirklich eine längere Wanderung, aber der Blick von oben, der entschädigt dann auch für die Anstrengung, die man dafür unternehmen will. Wem das alles zu viel ist und wer den Sonnenuntergang lieber ganz entspannt erleben möchte, der kann das natürlich auch, wie wir schon mehrfach gesagt haben, an einem der vielen tollen Strände an der Küste machen. Das reicht manchmal doch auch schon aus, um den Tag besonders abzuschließen. So, jetzt haben wir einige der Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten schon vorgestellt. Das ist natürlich bei weitem nicht alles, was man in Krabi, in der Provinz, auf den Inseln und drumherum erleben kann. Haben wir was vergessen, Stefan, was wir vielleicht doch noch kurz erwähnen möchten? Hast du noch eine Ergänzung?
Ja, tatsächlich würde ich noch einen weiteren Viewpoint ergänzen, der den wunderschönen Namen Dinh Deng Doi Viewpoint hat. Den kann man halt auch am besten mit dem Motorrad, also Motorroller erreichen. Man darf nicht hochfahren, also unten ist ein Parkplatz, da muss man ihn abstellen und dann von dort hochlaufen. Oder man kann sich auch, wenn der Lust hat, der Besitzer, mit dem Auto hochfahren lassen, ich glaube gegen eine kleine Zahlung. Und dort gibt es wirklich auch einen sehr schönen Ausblick. Den packen wir auch mal mit in die Liste rein. Und ein Thema, was wir erst noch gar nicht groß behandelt haben, ist das Thema Tempel. Also wir sind ja große Fans von den Tempeln in Thailand, die ja wirklich auch alle sehr abwechslungsreich sind. Es gibt jetzt so an der Andamanenküste, so rund um Krabi, jetzt kein Überangebot an Tempeln. Also wie man es jetzt zum Beispiel aus dem Norden von Chiang Mai oder aus Bangkok kennt. Aber es gibt doch ein paar Tempel, die wir kurz erwähnen könnten. Also ich hatte ja eben schon als ersten Tipp bei den Sehenswürdigkeiten den Tiger Cave Tempel genannt. Darüber hinaus gibt es noch den Wat Khe Koravaram. Das ist ein Tempel in Krabi Town. Den kann man sehr schön mit einem Besuch des Krabi Nachtmarkts verbinden. Und dann gibt es noch einen weiteren Tempel, den kennen die meisten Touristen nur vom Vorbeifahren. Der liegt an der Landstraße, die von Aonang nach Krabi Town führt. Da gibt es im Wat Sai Thai einen liegenden Buddha. Den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, der ist ganz schön. Und es gibt noch einen weiteren, und zwar den Mountain Buddha Tempel. Da muss man über eine Treppe hochlaufen zu einem zu einer goldenen Buddha-Figur, hat da einen ganz schönen Ausblick. Das kann man gut verbinden mit einem Besuch am Aonamao Beach, den ich vorhin bei den Stränden erwähnt hatte. Aber den packen wir auch mit auf die Karte. Und dann gibt es noch ein paar größere, spektakuläre Tempel im weiteren Umland, wo ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen würde. Die kann man sich ja mal bei uns auf der Webseite anschauen.
Ja, du hast den Mountain Buddha Tempel genannt. Den wollte ich nämlich gerade auch noch als einen persönlichen Geheimtipp mit reinbringen. Und also gerade zum Sonnenaufgang ist es echt richtig schön dort, weil dieser Tempel ist an einen Berg gebaut und über diese ganz vielen Stufen kann man bis nach oben steigen, hat wirklich eine unfassbar coole Aussicht. Und was hier besonders ist, also auf den ersten Blick fällt gleich auf, dass hier so verschiedene religiöse Einflüsse zusammenkommen. Der Tempel heißt, ich habe das mal nachgeschaut und ich hoffe, das ist richtig, Wat Phu Khao Pra Maha Bodhisat. Ich hoffe, wir reden dann über den gleichen. Und das Besondere ist eben, dass da buddhistische und hinduistische Elemente miteinander verbunden sind. Also in der Anlage befinden sich sowohl buddhistische Darstellungen, also Buddha-Darstellungen, als auch Figuren und Symbole, die man aus dem Hinduismus kennt. Also diese Mischung ist in Thailand eigentlich eher selten und spiegelt so ein bisschen die kulturelle und religiösen Verflechtungen wider, die es in Südostasien schon seit Jahrhunderten gibt. Aber ganz banal ist die Aussicht gerade am Morgen, wenn man da früh hinkommt, phänomenal. Also das Licht ist sensationell und man ist nahezu alleine, weil der nicht so, ja, nicht so auf der touristischen Landkarte aller Reisenden liegt. Genau. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist mir noch gerade eingefallen, wären der Emerald Pool und die Hot Springs. Dieser Pool liegt im Hinterland von Krabi, ist ein natürliches Süßwasserbecken mitten im Dschungel. Also ganz tolles Licht. Das Wasser schimmert je nach Licht eben grün und man kann bis auf den Boden blicken. Man sieht dann so auch Baumstämme, die dann unter Wasser liegen. Und ist bei vielen Touren auch mit drin, ist ein kleines Stückchen von Aonang auch zu fahren. Aber wer da hingehen möchte, sollte das am besten ganz früh am Morgen tun, da tagsüber doch der Pool relativ voll werden könnte. Hast du noch was, Stefan?
Ich denke, das war jetzt einiges, was wir hier genannt hatten. Es gibt einfach so unfassbar viel, was man da machen kann. Also wenn ihr dort ankommt zum ersten Mal und an diesen ganzen kleinen Reisebüros vorbeilauft, die haben jede Menge Prospekte mit farbigen Fotos von all den Orten. Da fällt es schon richtig schwer, sich das was auszusuchen, weil das Angebot einfach so unendlich ist. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt genannt, zumindest für den ersten, zweiten und dritten Besuch. Und wenn man dann nochmal kommt, dann schauen wir nochmal weiter.
Eine Sache möchte ich noch droppen, und zwar meine Lieblingsbeachbar. Und zwar heißt die The Boat am Klong Muang Beach. Gibt es ein echt leckeres Frühstück. Die haben so ganz viele Schaukeln. Ist echt cool gemacht. Direkt am Strand gemütliche Sitzkissen. Also wenn ihr da zufällig in der Nähe seid, The Boat, Klong Muang Beach. Sehr nice. Über das folgende Thema möchte ich mit meiner Kollegin Jasmin sprechen. Jasmin schreibt auch bei Faszination Südostasien, betreut unsere Social-Media-Kanäle und ist hauptverantwortlich für die Rubrik Südostasien mit Kind. Wir reden also nun ein wenig über das Reisen als Familie in und nach Krabi. Jasmin, erstmal schön, dass du da bist. Stell dich doch mal am besten selbst kurz vor. Wer bist du, wo bist du unterwegs und warum ist Reisen mit Kind dein Thema?
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ja, genau, ich bin Jasmin. Ich bin seit mehr als 7 Jahren bei Faszination Südostasien dabei. Ich habe angefangen als reine Reiseautorin, habe den ein oder anderen Artikel schreiben dürfen. Aber wie du schon gesagt hast, heute bin ich in ganz vielen Bereichen tätig, im Bereich Social Media und im Bereich Redaktionsassistenz. Ich habe ganz viele verschiedene Aufgaben heute für den Reiseblog. Und wie du gerade gesagt hast, meine neueste Aufgabe, auf die ich ganz stolz bin und auch wo ganz viel Herzblut reinfließt, ist die neue Rubrik Südostasien mit Kind. Und dort darf ich meine Tipps und Tricks an Eltern weitergeben, die mit Kind nach Thailand und Co. reisen möchten. Mit meinem Mann und ich waren schon ganz oft in Südostasien zu zweit unterwegs. Und als unser Sohn 8 Monate alt war, haben wir damit auch nicht aufgehört. Im Gegenteil sogar. Mittlerweile ist Thailand für uns alle drei zu unserer zweiten Heimat geworden. Und wir versuchen so oft dort zu sein, wie es die Reisekasse zulässt. Und in dieser Zeit, ja, unser Sohn ist heute schon 4,5, aber in dieser Zeit haben wir auch schon ganz viele Reisen unternommen. Wir waren in Vietnam, in Nepal, aber ehrlich gesagt auch immer wieder hauptsächlich in Thailand.
Ja, und du hast jetzt erwähnt, also wer eure Reisen auf deinem Kanal und auch bei uns auf Faszination Südostasien in den letzten Jahren verfolgt hat, der hat offensichtlich oder augenscheinlich bemerkt, dass ihr einen kleinen Crush auf Thailand und besonders auch auf die Region Krabi habt. Jetzt erzähl mal, was gefällt euch denn so an der Region Krabi? Ihr seid da jetzt öfter unterwegs gewesen schon.
Wir waren schon mehrfach in Krabi, ohne Kind sowie auch mit Kind, sogar schon mit Omi und Opa. Und ja, also Krabi war auch eines der ersten Ziele auf unserer ersten Thailand-Reise. Und da hat es uns einfach so gut gefallen, alleine weil die Provinz so unglaublich vielfältig ist. Wir sagen immer, es ist total schade, wer direkt nach der Ankunft schon auf die Inseln weiterreist oder nur in Ao Nang bleibt. Denn gerade das Festland Krabi hat so viele tolle Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele zu bieten. Ja, da wäre es wirklich schade, wenn man da wenn man das verpasst. Die Natur ist einfach spektakulär, die Kalksteinfelsen überall sind wunderschön und auch die Menschen sind super lieb. Man sagt auch, dass in Krabi Town die freundlichsten Menschen des Landes wohnen und das können wir bezeugen. Und natürlich ist auch die Andamanensee immer eine Inselhopping-Tour wert. Und auch wenn wir tatsächlich gar nicht wirklich die Inseltypen sind und uns lieber auf dem Festland aufhalten, ist es unbedingt wert, einen Ausflug auf die Inseln zu unternehmen, ja.
Ja, du hast ja jetzt gesagt, Dennis und du, ihr kennt Krabi von der Zeit wahrscheinlich, bevor ihr Jona bekommen habt und seid jetzt auch ganz, ganz häufig ja schon mit Kind dann dort gewesen. Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, was wären denn deine Top 3 Dinge, die man in Krabi mit Kind richtig gut machen kann?
Also da bleiben wir gerne auf dem Festland, denn da gibt es wirklich unglaublich viel zu entdecken. Wie ihr bestimmt schon gesagt habt, also Krabi ist nämlich keine Insel, wie viele denken, sondern eine ganz weitläufige Provinz. Ja, viele sagen ja auch, ach, ich mache Urlaub auf Krabi, dann sage ich immer, nein, Krabi ist eine ganz große Provinz mit vielen Inseln, ja, aber auch mit einem ganz großen Festlandbereich. Und gerade für Familien gibt es dort wirklich viel zu sehen. Also da wäre zum einen der Huaito-Wasserfall im Khao Phanom Bencha Nationalpark. Und der ist mit Kind einfach super. Man kann den Wasserfall entweder auf einer vierstündigen Wanderung durch den Dschungel erreichen, was ich mit Kind jetzt nicht unbedingt empfehle. Aber man kommt auch ganz bequem in 10 Minuten zu Fuß durch den Haupteingang hin. Und es ist für Kinder einfach ganz toll zu sehen. Viele Tiere, große Schmetterlinge. Man kann über die Felsen klettern. Aber es ist dennoch ein ganz einfacher Weg, auch für Kleinkinder. Und man kann dann auch ganz toll in den verschiedenen Pools baden. Genau, das wäre so der erste Tipp von mir. Der zweite Tipp, da haben wir uns in einen Tempel verliebt. Das ist der Wat Bang Thong. Der heißt tatsächlich Wat Mahathat Vajira Mongkol. Und das ist ein sehr bunter, farbenfroher Tempel mit ganz vielen tollen Fotomotiven und Elefantenstatuen. Es ist einfach, also es ist klar, so wie ein Tempel aus einem Märchen, sage ich mal. Der hat uns wirklich sehr gut gefallen. Und er ist auch wirklich nicht auf dem Schirm der Massen. Also wenn man da hinkommt, es ist ja schon eine Stunde entfernt, dann kann man sich darauf einstellen, dass man nicht wirklich auf viele andere Touristen dort trifft. Was ja auch immer ganz nett ist, wenn man unter Einheimischen bleibt. Dann habe ich noch einen dritten Tipp. Und zwar ist es die Tropfsteinhöhle Khao Kanap Nam. Die besucht man mit dem Boot aus und zwar direkt von Krabi Town aus. Da geht es mit einem Longtailboot geht es dann zuerst durch dichte Mangrovenwälder, man fährt vorbei an einem Fischerdorf und dann wird man abgesetzt und kann zu Fuß in eine Höhle laufen. Und dort gibt es was ganz Tolles zu entdecken, gerade für Kinder total spannend. Es ist eine Kunstausstellung. Das sind zwei Skelette. Also ein Skelett ist von einer Riesenschlange und das andere Skelett ist von einem Riesenmensch. Also quasi windet sich eine Schlange um einen Riesenmensch. Es ist total beeindruckend, ist natürlich nicht echt, aber ja, könnte ja sein, wer weiß das schon. Ja, genau. Und zurück geht's dann wieder nach Krabi Town an das Pier und da kann man dann auch, wenn man zur passenden Uhrzeit kommt, auch direkt auf den Nachtmarkt gehen, der sich dort befindet. Und es ist für uns einer der besten Nachtmärkte des Landes. Da gibt's wirklich ganz tolles Essen und auch ja einfach totale schöne lokale Atmosphäre.
Ich will hier nochmal den Hinweis geben, ihr müsst euch jetzt die Namen der Orte nicht 5-mal anhören. Wie in den Folgen zuvor werden wir das auch wieder auf eine Karte packen und in den Shownotes nochmal entsprechend verlinken. Ist natürlich meistens ein bisschen schwierig, auf den ersten Anlauf sich die ganzen Namen der Tempel, Parks etc. zu merken. Was ein Thema ist, was viele Familien beschäftigt, was für uns persönlich oder für mich persönlich auch immer sehr wichtig ist und war, ist die Frage, wo wohnt man denn am besten, um eine Region oder eine Insel am besten zu erkunden? Was ist der beste Ausgangspunkt? Gerade mit Kindern ist das, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Wie ist das denn in Krabi? Wo wohnt man denn da am besten? Gibt es einen Ort, der sich jetzt besonders gut eignet, um die Region zu entdecken?
Ich sag mal so, es gibt mehrere Orte und ich bin auch immer dafür, dass man nicht nur an einem einzigen Ort in Krabi verweilt, sondern dass man den Urlaub vielleicht einfach auf 2 oder 3 Spots aufteilt. Wenn man in Krabi ankommt, dann ist tatsächlich Aonang ja gar nicht schlecht. Also das Zentrum von Aonang, das ist meiner Meinung nach wirklich schon super, super touristisch. Es ist voll und laut und da nicht unbedingt für Familien geeignet. Aber in Aonang gibt es wirklich ganz tolle Familienhotels und auch viele ruhige Hotels, die sich in den Seitenstraßen befinden, abseits der Hauptstraße. Und da ist es zum Teil auch wirklich total entspannt. Da kann ich euch das Infinity Aonang empfehlen. Da haben wir gewohnt. Ist ein ganz schönes Hotel mit einer ganz tollen Poolanlage und ganz schönem Frühstücksbuffet. Das wäre so mein Tipp für Aonang. Wir sind auch super gerne am Klong Muang Beach. Das ist ein ganz ruhiger, entspannter Strand im Gegensatz zum Aonang Beach. Da kommt man ganz gut mit Grab-Taxi oder Sammeltaxi hin. Man muss ein bisschen mobil sein, wenn man wieder zurück nach Aonang oder Krabbitauen möchte. Aber auch allein an dem Strand gibt es schon ganz viele Restaurants und Bars. Also da kann man wirklich sehr schön den Tag verbringen. Und da kann ich das Elements Krabi Resort empfehlen. Hat auch eine ganz tolle große Poollandschaft dabei. Auch perfekt für Kinder. Also da kann man zwischen Pool und Strand abwechseln sozusagen. Ja, und dann natürlich, klar, die Familieninsel Koh Lanta schlechthin ist ja, sage ich mal, nach Koh Phangan eine der beliebtesten Inseln für Familien. Und ja, auf der Insel gibt es auch viel, viel zu unternehmen, viele Dinge zu entdecken, schöne Strände. Und da kann ich das Lanta Casablanca empfehlen. Ist auch ein ganz schönes, kleines Resort. Das wären so meine drei Tipps, wo man wohnen kann mit Kindern.
Super, vielen Dank dafür. Ein weiteres Thema, das gerade mit Kind immer wieder aufkommt, ist so das Thema Fortbewegung. Viele denken bei Thailand zuerst an Roller, Taxis, Busse oder Tuk-Tuks. Ihr seid aber mittlerweile regelmäßig mit dem Mietwagen unterwegs. Das ist erstmal für Thailand vielleicht eher ungewöhnlich. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie es denn dazu kam, dass ihr euch entschieden habt, mit dem Mietwagen das Land zu entdecken.
Wir waren in der Elternzeit mit unserem Sohn 3 Monate in Thailand unterwegs und da haben wir einen Freund besucht in Aonang. Der hat dort ein Haus und seine Frau war hochschwanger, hat nicht mehr hinter das Lenkrad gepasst und dann sind wir zusammen durch die Provinz gedüst und da haben wir die Liebe zum Auto, zum Mietwagen entdeckt und sind dann auch auf eigene Faust los und haben uns dann vor Ort entschieden, dass wir einen Mietwagen buchen möchten und sind dann von Krabi bis hoch nach Bangkok im Festland entlang gefahren und das war wirklich toll. Also wir haben da die Flexibilität, die Freiheit und vor allem natürlich auch den Stauraum zu schätzen gewusst und zu lernen gewusst. Wir haben die Badesachen immer im Kofferraum und genau erkunden damit gerne ganze Provinzen. Wir sind schon bis zur Grenze nach Myanmar gefahren, haben Prachuap Khirikan entdeckt und ja, möchten es auch im nächsten Urlaub wieder ganz genauso machen.
Ein Faktor, warum sich vielleicht noch mancher ja dagegen entschieden hat oder sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, ist sicherlich der Verkehr. Worauf muss man da achten? Ist es gefährlich, mit dem eigenen Wagen in Thailand unterwegs zu sein? Wie empfindet ihr die Verkehrssituation?
Also was ich empfehlen würde, ist nicht zum ersten Mal nach Thailand zu kommen und direkt ins Auto zu steigen. Man sollte sich bewusst sein, wie der Verkehr so läuft. Also ich sag immer, die Thais sind gute Rollerfahrer, aber im Autofahren, naja, da sollte man wirklich auch wissen, wie es da auf den Straßen zugeht, dass zum Beispiel die Zebrastreifen nur zur Dekoration dienen, dass die Blinker gesetzt werden, also immer zur falschen Zeit und dass rote Ampeln gerne übersehen werden. Das ist nicht nur zum Mietwagenfahren wichtig zu wissen, sondern auch, ja, wenn man mit Kind auf der Straße unterwegs ist, dass man da einfach auch vorsichtig sein muss. Ansonsten haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass es gerade außerhalb der großen Städte immer recht entspannt zuging. Also gerade auf dem Highway oder auf der Landstraße, da waren wir auch zum Teil oft ganz alleine unterwegs und es war immer super entspannt. Wir können ab und zu mal anhalten. Wir haben an Ananasfeld haben wir Stopp gemacht und unserem Sohn gezeigt, wie die angepflanzt werden. Und ja, wenn man sich auskennt, wenn man weiß, wie der Hase läuft, vor allem auch im Linksverkehr, dann ja, können wir jedem empfehlen, es mal mit dem Mietwagen zu probieren.
Hast du einen Tipp, wo man denn sich einen Mietwagen ganz gut leihen kann?
Wir haben tatsächlich schon sehr viele Anbieter durch. Wir haben über Booking.com, wir haben bei Sixt, da gibt es noch Budget, ist auch ein ganz guter Tipp für Thailand. Ja, also es gibt viele Anbieter. Gerade auch am Flughafen gibt es ganz viele Stände, wo man da sich informieren kann und auch buchen kann. Aber wir empfehlen immer im Voraus zu buchen, denn in bestimmten Orten sind die Mietwagen doch recht schnell ausverkauft, vor allem in der Hauptsaison. Das betrifft auch zum Beispiel Hua Hin oder vor allem Koh Samui. Da sind die Mietwagen ganz gerne auch schnell weg. Das betrifft auch die Kindersitze, denn die meisten Anbieter bieten Kindersitze an, aber diese sind eben auch begrenzt. Da empfehle ich immer, so früh wie möglich zu buchen, genau.
Ja, wir werden dann sicherlich auch Links zu möglichen Buchungsplattformen in die Shownotes packen. Und Jasmin, du darfst uns noch ganz kurz zum Ende erzählen, wo man etwas mehr von dir, deinen Reisen mit deiner Familie erfahren kann.
Ja, also ich habe auch vor einigen Wochen erst meinen Instagram-Kanal wieder gestartet bei Jasmin in Wonderland. Da berichte ich ausführlich über unsere Reisen mit Kind in Thailand und Co., aber natürlich auch bei Faszination Südostasien. Da werden in Zukunft noch sehr viele Artikel kommen und auch mit sehr vielen Fotos von uns und vielen Tipps. Genau, schaut gerne mal vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf.
Super, danke dir, Jasmin. Also ich glaube, das war super, super hilfreich und gerade der Blick auf Krabi aus Familienperspektive ist ein sehr, sehr spannender. Wann geht's denn für euch wieder los? Habt ihr bereits eine Reise geplant?
Wir haben immer eine Reise geplant. tatsächlich geht's in ein paar Monaten wieder los. Anfang März geht's wieder los. Auch nach Krabi natürlich. Und diesmal kommen auch Omi und Opa wieder mit. Und wir haben natürlich auch wieder einen Mietwagen. Das ist auch ganz klar.
Dann nehmt ihr uns da sicherlich auch auf deinem Kanal und bei Faszination Südostasien wieder ein bisschen mit. Da freuen wir uns schon drauf.
Mit Sicherheit.
Jasmin, ich danke dir.
Ich danke auch und bis bald.
Ciao.
Ciao.
So, das war jetzt ganz schön viel und ja, wir haben sicherlich auch die ein oder andere Sache vergessen oder hatten noch nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Stefan, wie ist dein Fazit zu Krabi?
Ja, mit Blick auf die Uhr, wir hatten ja mal überlegt, dass wir neben den großen Folgen ein paar kleinere Folgen zu den einzelnen Orten machen, aber Krabi sprengt schon alles. Also wir sind ja jetzt schon bei deutlich über einer Stunde. Aber ich denke, das hat Krabi auch verdient, weil es halt einfach absolut eine der schönsten Regionen in Thailand ist. Und ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick gegeben, was man dort machen kann, was es dort zu sehen gibt. Das Einzige, worauf ich vielleicht noch kurz eingehen wollen würde, es gibt halt sehr unterschiedliche Meinungen über viele dieser Orte. Also sei es Ao Nang, sei es Koh Phi Phi. Für die einen ist es das Paradies, für die anderen die Hölle. Also diese ganze Bandbreite gibt es. Viele sagen halt einmal da, nie wieder, weil halt einfach so viel Tourismus ist. Andere sind verliebt und kommen immer wieder. Und ich glaube, da muss sich jeder einfach seinen persönlichen Weg finden. Also ne, ich meine, jeder weiß selbst am besten, was genug und was zu viel ist. Und wer die schöne Landschaft genießen kann und auch vorher schon weiß, dass man sie halt nicht exklusiv hat, wird dort, denke ich, eine schöne Zeit verbringen können. Was man halt auch wissen sollte, ist, dass die meisten dieser Orte preislich schon etwas über dem Durchschnittsniveau Thailands liegen. Also vor allem rund um Weihnachten, rund um Neujahr, wenn in Deutschland zum Beispiel Schulferien sind und auch in den Nachbarländern, dann wird es dort halt richtig voll. Und dann sind die schönen Unterkünfte nah am Strand, die vielleicht noch einen Pool haben oder so, da muss man schon tief für in die Tasche greifen. Es gibt immer auch günstige Möglichkeiten zu übernachten, vor allem je weiter man nach hinten geht. Aber vom Preisniveau, gerade während der Hochsaison, muss man hier schon einiges mehr bezahlen. Deswegen, es kann sich halt nicht jeder aussuchen. Schulpflichtige Kinder als Stichwort seien hier genannt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, nicht im Dezember, Januar, Februar dorthin zu fahren, wird es schon deutlich angenehmer. Also in der Nebensaison, wo das Wetter vielleicht nicht mehr jeden Tag das Beste ist, kann man dort deutlich günstiger Urlaub machen und die Strände auch ganz anders genießen. Und ja, das wäre mir halt noch wichtig. Also ich, vielleicht, weil den Krabi bei mir alles angefangen hat mit Thailand, fahre dort immer noch gerne hin, also bei anderen Orten. Ich habe mal einen sehr negativen Artikel beispielsweise über Koh Li Phe geschrieben, diese Insel im Süden von Thailand an der Grenze zu Malaysia, die ja die touristische Entwicklung, die Ao Nang in 2 Jahrzehnten gemacht hat, hat Koh Li Phe ja in, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahren gefühlt durchgemacht. Wobei ich mich auch mit Koh Li Phe inzwischen wieder versöhnt habe. Aber woanders sehe ich es kritischer, bei Riley und Koh Phi Phi und so weiter. Überwiegt bei mir immer noch, trotz aller Punkte, die man anführen könnte, die Schönheit und weshalb ich immer noch gerne dorthin fahre.
Ja, da möchte ich auch noch mal ganz kurz reingehen, weil Du hast natürlich recht, ne, wenn du sagst, es sind viele Leute da, ne, viel an vielen Orten Massentourismus, gerade in der Hauptsaison. Wir haben einige Sachen auch genannt, die vielleicht jetzt nicht so Mainstream erstmal sind. Und ich glaube, was Krabi hat, ist eben diese Vielfalt, dass selbst in der Zeit, wo viel los ist, es ganz, ganz viele Orte gibt, wo man diesem Trubel immer noch entfliehen kann. Sei es auf den Inseln, als auch auf dem Festland. Und ich glaube, daher kann man nicht pauschal zu jedem Ort sagen, dass er vom Massentourismus massiv betroffen ist. Also sicherlich ist die Region wesentlich stärker besucht als vor 10, 15, 20 Jahren. Aber es gibt immer noch ganz, ganz viele Orte, wo man auch in der Hauptsaison wirklich viel Ruhe findet und eine schöne, entspannte Zeit haben kann. Und zu dem zweiten Punkt, was das Preisniveau angeht, auch da kann ich direkt jetzt aus erster Hand eben sagen, ich habe das direkt bemerkt, wir waren in den Sommerferien im letzten Jahr dort und es macht sich schon sehr, sehr deutlich bemerkbar, dass eben in der Nebensaison die Preise, gerade was die Unterkünfte angeht, klar, auch aufgrund der Verfügbarkeit, wesentlich geringer sind. Also als Beispiel, wir haben jetzt wir sind 4 Personen, 2 Kinder, meine Frau und ich, und zwischen 20, 30 Euro Bungalow für 4 Personen mit 2 Doppelbetten, mit einem Extrabad, mit einer eigenen Küche gehabt. Und auf Nachfrage, was das Ganze dann im Januar, Februar kostet, da war man dann schon bei dem 4- bis 5-fachen Preis. Also ich glaube, es lohnt sich schon, auch mal auf Krabi zu schauen, wenn man außerhalb der Hauptsaison ist. Denn wettertechnisch kann das auch trotzdem sehr, sehr schön sein. Also wie gesagt, Preisniveau, Hauptsaison, Nebensaison, da ist noch eine sehr, sehr große Diskrepanz. Und auch wenn in der Hauptsaison viel los ist, gibt es ganz, ganz viele Orte, wo man dem ein bisschen entfliehen kann.
Genau, also vielleicht sollte man für diejenigen, die mit dem Klima und dem Wetter in Thailand nicht so vertraut sind, an dieser Stelle nochmal sagen, dass wenn hier in Europa Sommerferien sind, ist rund um Krabi gerade die Nebensaison. Also dann konzentriert sich der Thailand-Tourismus eher auf die Golfinseln, also Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao und so weiter, weil dort mehr Sonnentage sind zu dieser Zeit, während es rund um Aonang, Krabi und so weiter halt häufiger regnet. Also ich war aber selbst schon häufig während dieser Zeit dort. Klar hat es dann mal am Nachmittag einen starken Schauer gegeben. Es kann auch mal länger regnen, aber meistens ist es beschränkt es sich auf ein kurzes Zeitfenster. Und deswegen ist Aonang, Koh Phi Phi, Koh Lanta im europäischen Sommer halt eher Nebensaison, während die Hauptsaison, also sogar auf Koh Lanta machen dann auch einige Unterkünfte zu, aber sind immer noch genug geöffnet.
Sehr viele
aber dann
sogar,
ist eher wenig, ja. Genau, aber dann ist eher wenig los, wohingegen die Hauptsaison, naja, sie beginnt so, würde ich sagen, Ende November, Anfang Dezember mit einem totalen Peak dann 2-3 Tage vor Heiligabend bis in die zweite Januarwoche hinein, aber es ist dann trotzdem noch Hochsaison bis ja Februar, März, erst so ab Mitte März, denke ich, nimmt es dann deutlich ab, weil es ab April halt auch sehr heiß wird und ab Juni kommt dann halt die Regenzeit.
Ja, also das möchte ich jetzt noch kurz sagen. Ich versuche mich kurz zu halten, dass wir zum Ende kommen, weil wir jetzt schon relativ lange sprechen. Es ist schon so, dass in der Nebensaison viele Unterkünfte eben sich rüsten für die Hauptsaison. Das heißt, da finden mal Bauarbeiten statt. Manche Unterkünfte sind geschlossen, ebenso bei Restaurants, Cafés, Shops. Aber das bedeutet nicht, dass die ganze Insel im Ruhezustand ist. Also jetzt zum Beispiel Koh Lanta oder auch Krabi, das Festland. Da ist dann trotzdem genügend offen, um noch eine tolle Zeit zu haben. Wenn du mir jetzt als, sag ich mal, wenn ich meinem 25-jährigen Ich, das auf der Suche nach Strandpartys gewesen ist, gesagt hättest, okay, Koh Lanta Nebensaison, was wir dieses Jahr gemacht haben, da hätte ich mich vielleicht gelangweilt, weil am Abend außer einer kleinen Feuershow jetzt nicht viel los war. Wenn du aber genau das suchst und es dir einfach wirklich auch um die Erholung geht, dann würde ich mich da gar nicht von der Saison so krass beeinflussen lassen. Man kann das natürlich nicht pauschalisieren, aber wir waren jetzt im Juli, August in der Region Krabi und als ich mir den Wetterbericht angeguckt habe, da stand 100% Regen jeden Tag die Woche. Wir hatten zum Glück
Freunde, die gerade in der Region unterwegs waren, und dann haben wir Kontakt mit denen aufgenommen und die haben gesagt, hier hat es seit 4 Wochen keinen Tropfen geregnet und der Wetterbericht hat was ganz anderes gesagt. Das muss nicht immer so sein. Ich möchte es einfach nur nochmal erwähnen, dass das quasi auch eben dieses Thema Regen, Regenzeit nicht immer zwingend bedeuten muss, dass es dauerhaft regnet und man die Region komplett ausschließen sollte, auch in der Nebensaison. Aber natürlich muss man sagen, es kann passieren. Das wollte ich nochmal anmerken, ja. Naja, aber das Thema Reisezeit und so haben wir in der Folge, wo wir über Thailand allgemein sprechen, noch ein bisschen detaillierter besprochen. Aber es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man kann natürlich Glück haben, man kann aber auch Pech haben, ne? Deswegen am besten ist, man ist ein bisschen flexibel und könnte gegebenenfalls auch reagieren. Und manchmal reicht es einfach, die Küste zu wechseln, zum Beispiel dann in einen Tagestrip rüber Richtung Golf zu gehen und vielleicht ist das Wetter dort dann ganz toll oder umgekehrt.
Also mit dem Wetterbericht ist das ja sowieso so eine Sache in Thailand. Und ich würde an dieser Stelle einen meiner Bangkok-Reiseführer ausloben für die erste Person, die mir eine gute Wetter-App für Thailand empfiehlt. Weil, also ich kann das total unterschreiben, wenn dann irgendwie gerade großer Regen angezeigt wird und man guckt nach oben und der Himmel ist blau oder es bleibt trocken. Ja, es bleibt trocken und in den Straßen schwimmt schon so alles vorbei. Deswegen die erste Person, die mir eine wirklich gute Wetter-App empfiehlt, die würde ich dann auch schon sehr bald testen, gibt es einen Bangkok-Reiseführer.
Na, ihr habt's gehört. Also schreibt uns gerne, wenn ihr da eine Empfehlung habt. Das war unsere Reise durch und nach Krabi, eine Region, die viele von uns schon gesehen haben, oft auf Bildern, manche vielleicht auch schon vor Ort. Wir haben gesprochen über Festland, Inselwelt, Strände, Mangroven, Märkte, Aussichtspunkte. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, bei Krabi mal ein bisschen genauer hinzuschauen und nicht nur durchzureisen, um auf die Inseln zu kommen. Glaubt mir, es lohnt sich. Eine wunderschöne Region, die man wirklich entdecken kann in all ihren Facetten, auch abseits der bekannten Postkartenbilder. Wie immer findet ihr in den Shownotes weiterführende Links, Infos, Tipps zu dieser Folge und natürlich, Stefan hat es vorhin schon gesagt, eine Karte mit allen Orten, die wir heute genannt haben. Ihr dürft also gespannt sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt's gern euren Freundinnen und Freunden weiter, empfehlt den Podcast, lasst uns gerne Bewertung da. Wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ein Ort in Südostasien und ihr würdet dazu gern mal eine Folge hören, schreibt uns doch gern mal, was ihr so in den nächsten Monaten von uns hören möchtet. Folgt uns außerdem auf Instagram, Facebook, dort teilen wir regelmäßig neue Eindrücke, Tipps und Inspirationen für eure Reisen in Südostasien. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Bleibt neugierig, bleibt reiselustig und bleibt hungrig auf die Welt. Ciao da draußen, ciao Stefan.
Ciao.